Das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen. Die Triage-Regelungen, die der Bundestag mitten in der Corona-Pandemie beschlossen hatte, sind verfassungswidrig. Und nicht nur das, sie sind ab sofort nichtig. Für viele ist das ein Paukenschlag, weil das Thema Triage auch durch die Medien sehr emotionalisiert wurde und bis dahin vorhandene Regelungen und Vorstellungen von Ärzten plötzlich rechtliche Konsequenzen bedeuten konnten. Die Regeln sind nun also auf Prä-Corona zurückgesetzt. Wie Ärzte, Ethiker und Politiker dazu stehen, das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Paulina. Hallo.
Hallo Lena. Wenn ich gleich anschließen darf. Du hast gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen. Und es stimmt, sie haben das Gesetz zur Triage im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Und gleichzeitig haben sie aber auch viele Fragezeichen hinterlassen.
Um diese Fragen zumindest teilweise zu klären, lass uns vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Die Triage-Regelungen kamen ja nicht aus dem Nichts. Sie waren eine Reaktion des Bundes auf die Corona-Pandemie und auch auf ein früheres Urteil des Verfassungsgerichts von 2021. Wie kam es dazu?
Also da gab es mehrere Ereignisse, die dazu geführt haben. Zuerst wurde durch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, 2021 Empfehlungen herausgegeben, wie in solchen Ausnahmesituationen wie Pandemien im Rahmen der Triage idealerweise zu handeln ist. Die Kriterien waren ganz kurz und knapp. Was sind es für stationäre Patienten? Wie ist die Prognose der aktuellen Erkrankung? Was gibt es für Vorerkrankungen? Und wie ist die Gebrechlichkeit? So, darauf folgte dann eine Verfassungsbeschwerde von Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, die Angst hatten, benachteiligt zu werden. Also hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung zu schützen, falls Intensivkapazitäten knapp werden. Und der Bundestag wiederum legte daraufhin fest, dass nach kurzfristiger Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden werden müsse und ausdrücklich nicht nach Lebenserwartung, Gebrechlichkeit oder Alter.
Okay, ich fasse kurz zusammen. In der Pandemie wurden Triage-Entscheidungen grundsätzlich überdacht und die von der DIVI ausgegebenen Empfehlungen haben Angst bei Menschen mit Behinderung ausgelöst. Und das Bundesverfassungsgericht wollte ein Gesetz, das diese Ängste bedenkt und vor Diskriminierung schützt. Das wurde dann durch Paragraph 5 im Infektionsschutzgesetz angepasst. Aber dagegen gab es ja massive Einwände aus der Intensivmedizin, korrekt?
Genau. 14 Intensiv- und Notfallmediziner haben sich dann auch zusammengetan und legten Verfassungsbeschwerde ein. Sie sagten, dieses Gesetz greife in die Therapiefreiheit ein, also in das Ob und wie der Behandlung. Und eben dieser Verfassungsbeschwerde wurde Anfang November dann Recht gegeben.
Aber das Gericht betont ja auch, dass der Bund kein Recht hatte, das Gesetz überhaupt anzufassen. Denn es sieht das Ganze als Pandemiefolgenrecht, nicht als Pandemiebekämpfung. Und damit war der Bund schlicht nicht zuständig. Wieso nicht? Wo liegen die Zuständigkeiten überhaupt?
Richtig, das ist juristisch klar geregelt. Die Richter sagten, es ging hier nicht darum, Infektionen zu verhindern, da läge nämlich die Hoheit beim Bund, sondern darum, was passiert, wenn die Ressourcen knapp sind. Und das wiederum fällt eindeutig in die Verantwortung der Länder. Und ein weiterer Punkt, der bei Ärzten Anklang finden wird, das BVG betont auch Artikel 12 des Grundgesetzes, nämlich die Berufsfreiheit. Ärzte sollen frei von fachlichen Weisungen bleiben. Und Paragraph 5c im Infektionsschutzgesetz, das jetzt abgesetzt wurde, hat genau diese Freiheit eben eingeschränkt.
Das heißt also, die alten Regeln sind komplett weg?
Ja, alle Absätze dieses Paragraphen, weil alles halt miteinander verknüpft war.
Wenn wir uns jetzt mit den medizinischen Stimmen befassen, dann fällt auf, dass neben Erleichterung auch Sorgen mitschwingen. Du hast Statements einiger Experten mitgebracht. Wie stehen die denn zu dem Beschluss?
Also wie du schon gesagt hast, sind die Meinungen differenziert. Und jedoch bleibt bei allen ein Konsens. Am Ende muss auf das Patientenrecht und die Bedürfnisse des Patienten geachtet werden. Professor Uwe Janssens betont zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass Ärzte wieder selbst entscheiden können. Wir werden auf keinen Fall irgendeinen Patienten mit irgendeinem Kriterium von einer Beatmungsmaschine wegnehmen. Das wird nicht der Fall sein. Und das war nie das Ziel. Wir entscheiden nicht anhand eines Merkmals, sondern blicken sehr breit auf den Patienten, seine Vorgeschichte und auch seine Zukunft. Und Dr. Annette Rogge blickt auf die mediale und gesellschaftliche Debatte und betont, dass diese Diskussion kein Misstrauen schüren darf. Sie verweist dabei auf die vielen guten gemeinsamen Entscheidungen zwischen Teams und Angehörigen während der Pandemie. Gleichzeitig gibt es strukturelle Bedenken, vor allem von Professor Christian Karagiannidis. Er begrüßt das Urteil zwar grundsätzlich, warnt aber deutlich vor dem, was jetzt passieren könnte. Ein Flickenteppich von 16 Landesgesetzen.
Ja, und das ist ja wirklich auch ein realistisches Szenario. Das Bundesverfassungsgericht hat angemerkt, dass der Bund nicht eingreifen durfte, weil es eben Ländersache ist. Und wir haben bei anderen Themen gesehen, was passiert, wenn jedes Bundesland eigene Regeln macht.
Ganz genau. Und man darf nicht vergessen, Karagiannidis erinnert daran, dass wir die schwersten Triage-Situationen damals ja verhindert haben, weil das Divi-Intensivregister die Patientenströme gelenkt hat. Und seine Botschaft ist eindeutig: Ein Echtzeitkapazitätsregister ist der Schlüssel, um Triage zu verhindern.
Dann lass uns jetzt mal auf die ethische Seite schauen, denn das Urteil hat ja die inhaltliche Frage gar nicht beantwortet. Wie entscheidet man in der Triage eigentlich richtig?
Genau, dass das offen gelassen wurde, das kritisiert auch Professor Stefan Huster. Er ist Verfassungsrechtler aus Bochum und sagt, die schwierige inhaltliche Frage bleibt komplett offen. Der Schutz vor Diskriminierung bleibt weiterhin gesetzlicher Auftrag. Aber wie genau, das ist weiterhin unklar. Also das sehen auch die Verfassungsrechtler.
Und das ist natürlich auch besonders brisant, weil die ursprünglichen Behinderungsverfassungsbeschwerden ja genau dagegen gerichtet waren.
Absolut. Und auch Professor Stefan Kluge vom UKE betont, dass das alte Gesetz zwar Diskriminierung verhindern wollte, aber inhaltlich zu unkorrekt war. Und gleichzeitig sagt er offen, naja, weltweit wird nach ähnlichen Kriterien entschieden. Und ja, manchmal spielt das biologische Alter eine Rolle, weil die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eben zählt.
Das ist natürlich ein unbequemer Punkt. Gleichzeitig macht genau diese Realität deutlich, wie heikel die Frage eigentlich ist. Was sagen denn Medizinethiker dazu?
Professor Georg Markmann sagt, diese Entscheidungen dürfen nicht allein Ärzten aufgebürdet werden. Er fordert also gesetzliche Vorgaben, ähnlich wie bei der Organtransplantation, und verweist auf die medizinethische AWMF-Leitlinie, die er selber für sehr sinnvoll hält.
Okay, jetzt haben wir das Thema aus rechtlicher, medizinischer und ethischer Sicht beleuchtet. Jetzt wäre ja noch interessant, welche politischen Folgen das Ganze hat. Das Urteil schiebt den Ball an die Länder. Aber ist das wirklich realistisch? Können 16 unterschiedliche Regelungen funktionieren? Stichwort Flickenteppich.
Ja, dieses Risiko wird von mehreren Seiten gefürchtet und viele Experten erwarten einen Regelungsflickenteppich, wie du es gerade schon gesagt hast, der im Ernstfall dann Unsicherheiten schafft, statt Sicherheiten mitzubringen. Janosch Dahmen von den Grünen sagt dazu, die Länder müssen jetzt diskriminierungssichere und praxistaugliche Regeln entwickeln. Und Patientenschützer hingegen, wie Eugen Brüsch, gehen noch weiter und fordern eine Grundgesetzänderung, um Kriterien wie Alter oder Behinderung dauerhaft auszuschließen. Die Länder haben also einen ganz schön vollen Teller und sollten sich im besten Fall abstimmen, um bundesweit keine großen Unterschiede zu riskieren.
Das zeigt ja eigentlich auch, wie tief dieser Konflikt wirklich ist. Einerseits die ärztliche Freiheit, andererseits der Schutz vor Diskriminierung und dazwischen ein föderales System, das jetzt nicht gerade für Einheitlichkeit steht, würde ich mal sagen. Wenn man das alles zusammenfasst, zeichnet sich ein komplexes Bild, bei dem es ja dann am Ende um drei Dinge geht. Erstens die ärztliche Autonomie, die Karlsruhe jetzt sehr stark betont. Zweitens der Diskriminierungsschutz, der nach wie vor gesetzlicher Auftrag ist, wie wir festgehalten haben. Und drittens die Frage nach verlässlichen, klaren Regeln, damit niemand in einer Extremsituation alleingelassen wird oder rechtliche Konsequenzen fürchten muss. Was bedeutet das denn einmal praktisch gedacht für die nächsten Monate?
Also eine Sache bedeutet es auf jeden Fall, die Länder müssen handeln. Und eigentlich haben wir auch keine Zeit, sondern sie müssen schnell handeln. Und gleichzeitig braucht es stabile Instrumente, um Triage möglichst zu vermeiden. Sowas wie Echtzeitkapazitätsdaten, klare Verfahrensregeln und transparente Entscheidungswege. Das Urteil zeigt auch, die Diskussion startet jetzt wieder neu, nicht nur medizinisch, auch gesellschaftlich und dadurch ja dann auch wieder emotionalisierter. Zwischen ärztlichem Ethos, föderaler Struktur und dem Schutz vulnerabler Gruppen wird sich jetzt also entscheiden, welchen Weg die Politik nimmt.
Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob ein Flickenteppich gestrickt wird oder die Länder doch noch einen gemeinsamen Rahmen dafür finden können. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick.
Sehr gerne.